Hallo und willkommen bei Mythos Mahlzeit, dem Ernährungspodcast empfohlen von der AOK. Ich bin Johanna Bayer, Wissenschaftsjournalistin mit Liebe zur Ernährung und das schon viele Jahre, eigentlich mein Leben lang. Mehr über mich finden Sie im Internet auf meinem Blog, der heißt Quark und so. Hier in Mythos Mahlzeit wollen wir Licht in diese Blackbox-Ernährung bringen, wie wir sie nennen. Also den Wirrwarr an Ratschlägen und Studienmeldungen entknoten, die den Alltag fluten. Wonach sollten wir uns beim Essen richten? Nach dem, was Oma schon wusste? Oder nach Influencern? Oder offiziellen Empfehlungen? Und wie hängen Ernährung und Gesundheit zusammen? Kann Essen wirklich Medizin sein? All das und mehr will ich mit Expertinnen und Experten besprechen. Jetzt lade ich Sie ein bisschen mitzuhören und mitzudenken, wenn Sie verstehen wollen, was genau hinter der sogenannten gesunden Ernährung steckt. Wer isst, muss auch einkaufen. Darum geht es in dieser Folge. Und zwar ganz praktisch. Wie entscheiden Menschen, was sie kaufen? Und wie sollten sie entscheiden? Was bringen Labels wie der Nutri-Score? Was bringen Nährwertangaben? Was ist das beste Produkt für die Gesundheit? Darüber spreche ich mit Daniela Krehl von der Verbraucherzentrale Bayern. Sie ist Ökotrophologin, macht mit bei dem Projekt Lebensmittelklarheit.de und hatte auch einen Podcast bei der Verbraucherzentrale, die Verbraucherhelden, und der hatte den Slogan Wir helfen entscheiden. Genau das ist auch unser Thema heute, Entscheidung, was wir zum Essen einkaufen. Vielen Dank, liebe Frau Krehl, dass Sie bei uns sind.
Ja, ich sag auch danke und freue mich wirklich auf das Gespräch.
Wir haben uns auch dieses Mal auf der Straße umgehört, wonach Menschen entscheiden, wenn sie einkaufen. Einfach mal gefragt, was kennen Sie für Kriterien, für Packungsangaben, für Labels, wie zum Beispiel auch den Nutri-Score.
Wenig Fleisch, viel Eiweiß, pflanzliche Fette, Nüsse, sowas in der Art.
Nutri-Score gucken wir teilweise, ansonsten gucken wir, dass es Bio ist.
Wenn da irgendwie D steht, dann kaufe ich es natürlich nicht, aber ich weiß es eigentlich selber, was gut ist, was nicht gut ist.
Also es kommt auch darauf an, wie viel Zeit habe ich zum Einkaufen, gelegentlich würde ich sagen, ja.
Das ist das, was auf den Pizzapackungen, glaube ich, abgedruckt ist, oder? In den verschiedenen Farben, rot, gelb, grün und so.
Ich halte persönlich zwar nicht viel vom Nutri-Score, aber irgendwie schreckt mich dann dieses dunkle D oder E trotzdem ab. Das funktioniert tatsächlich.
Kommt drauf an, was ich kaufe. Also ich gucke, dass möglichst wenig Zeug drin ist.
Wir hätten wahnsinnig gerne eine Möglichkeit, wie man bio, regional, nachhaltig irgendwie kombiniert, aber da sind wir noch nicht auf die Lösung gekommen.
So eine Packung Nudeln, die hat A und die gesunden Fette, die haben dann ganz schlechten Score. Also ich glaube, es ist etwas intransparent.
Frau Krehl, es gibt in Deutschland 170.000 Lebensmittelprodukte, in jedem Supermarkt an der Ecke schon mehrere tausend. Ist das zu viel Auswahl? Sind wir ohne Labels, ohne Etiketten vielleicht überfordert?
Ja, ist schon verrückt. 170.000 Lebensmittel. Erstens mal ist es ja erstmal toll, ne? So eine Wahnsinnsvielfalt zu haben, ist was Schönes. Das heißt ja auch, dass ein Großteil der Bevölkerung auch ausreichend mit Nährstoffen irgendwie versorgt wird. Allerdings heißt es auch, dass wir ständig irgendwie Ernährungsentscheidungen fällen müssen. Das sind übrigens ungefähr 200 täglich. Also es beginnt mit der Frage, welchen Kaffee trinke ich morgens? Will ich denn mit Hafermilch oder mit traditioneller Milch? Bis hin zu abends, was koche ich für die Familie, das schnell zubereitet ist und womöglich auch noch schmeckt und vitalstoffreich ist. Also ist schon eine Herausforderung, eine tägliche.
Trotz dieser riesigen Vielfalt scheint es ja so, dass Menschen immer zu denselben Sachen greifen. Also Hauptsache Fett, Hauptsache süß, Hauptsache lecker. Nutzen wir diese Vielfalt wirklich und essen wir nicht vielleicht auch einfach zu viel?
Ja, da haben wir echt ein Problem bezüglich der Evolution, weil es ist ja vor 1000 Jahren noch nicht so gewesen, dass wir so ein Riesenangebot hatten. Das bedeutet ja also, dass es Hungerperioden gab und wenn Nahrung da war, dann möglichst viel aufnehmen. Und da waren einfach fettige und süße Lebensmittel ideal, weil man da einfach ein super gutes Depot sich aufbauen konnte. Jetzt haben wir leider das Problem in den Zeiten, wo alles da ist und ständig das Angebot da ist, dass wir dann ganz schnell zu viel essen und natürlich auch die Werbung uns noch dazu bringt, dass wir eventuell ungünstige Lebensmittel auswählen. Genau da sollen ja jetzt Packungsangaben helfen, also die bekannten, die Nährwertangaben, da sind die Kalorien drauf, da sind Fette drauf, Zucker, Anteil der Kohlenhydrate, Eiweiß, Salz. Aber es gibt auch eine Menge neue Labels. Wie kann man das beurteilen? Geben diese Packungsangaben den Leuten wirklich eine Orientierung?
Naja, also erstmal muss man ja sagen, es gibt ja zwei Pflichtangaben auf den Lebensmitteln. Das ist nämlich die Zutatenliste und auch die Nährwerte. Und das hilft mir natürlich schon, extrem viel Information von dem Produkt zu bekommen. Jetzt ist es aber natürlich so, dass ich bei dem täglichen schnellen Einkauf nicht unbedingt die Zeit habe, alle Produkte aus dem Regal zu ziehen und die Information, die ja meistens dann auf der Rückseite steht, wirklich zu lesen und auch die Alternativen zu vergleichen. Und das bedeutet einfach dann auch, dass ich sehr gut informiert sein muss, weil was heißt denn das jetzt 4,5 Gramm Zucker auf einem Produkt? Wie viel sollte ich denn maximal an Zucker aufnehmen? Das heißt, da gehört schon auch wahnsinnig viel Hintergrundwissen dazu. Und das versucht ja jetzt der Nutri-Score als hilfreiches Element beim täglichen Einkauf zu vereinheitlichen, so dass ich halt einfach den Gesundheitswert viel schneller erkennen kann und dann natürlich auch die Produkte gut vergleichen kann.
Der Nutri-Score ist ein relativ neues Label. Wir haben das in den Passantenstimmen gerade schon gehört, dass Leute das kennen, aber vielleicht auch manchmal nicht so genau wissen, was dahinter steckt. Bernd wird uns jetzt kurz erklären, was der Nutri-Score ist.
Mit dem sogenannten Nutri-Score soll man beim Einkaufen auf einen Blick erfassen können, ob ein Lebensmittel für die Ernährung günstiger ist als ein anderes. Achtung, das gilt nur für verarbeitete Lebensmittel. Das Etikett klebt außen auf der Verpackung als eine Art Ampel und reicht von einem grünen A bis zu einem roten E. Für den Buchstaben, der am Ende auf dem Produkt steht, sind die Inhaltsstoffe entscheidend. Für günstige Bestandteile, also Nüsse, Obst, Gemüse, bestimmte Öle und Ballaststoffe und Eiweiß, gibt es jeweils bis zu 5 Punkte. Als ungünstige Bestandteile gelten Zucker, Kochsalz und gesättigte Fettsäuren. Für sie werden jeweils bis zu 10 Punkte vergeben. Auch der Kaloriengehalt fließt ein. Hier sind ebenfalls bis zu 10 Punkte möglich. Die Punkte der günstigen Inhaltsstoffe werden dann von der Punktezahl der ungünstigen abgezogen. Und das ergibt den jeweiligen Buchstaben des Nutri-Scores.
Der Nutri-Score soll also günstigere Lebensmittel ein bisschen hervorheben und das auch visuell, optisch klar machen, schnell nach Farbe sortieren und macht es dann möglich, innerhalb einer Produktgruppe zu wählen. Vielleicht können Sie uns das nochmal erklären, Frau Krehl, denn mit dem Nutri-Score alleine kann ich ja nicht entscheiden, dass das jetzt das absolut beste oder gesündeste Lebensmittel ist, das ich kaufe.
Ja, also das macht überhaupt keinen Sinn, zumal es wirklich immer auf die Produktgruppe bezogen ist. Das heißt, ich kann Tiefkühlpizzen vergleichen oder Frühstückscerealien, Milchprodukte, aber nicht untereinander. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass die Tiefkühlpizza mit einem A besser ist als ein Fruchtjoghurt mit C.
Trotzdem müsste man ja vielleicht mal sagen, ich kann zwar die eine Tiefkühlpizza von der anderen Tiefkühlpizza mit dem Nutri-Score unterscheiden, besser wäre es aber doch, die Pizza gleich selbst zu machen. Also werden Leute durch den Nutri-Score nicht verführt, dann noch mehr Fertigprodukte zu kaufen?
Ja, also da gebe ich Ihnen jetzt völlig recht. Es ist natürlich schon so, dass es immer noch die erste Wahl ist, möglichst frisch und vielseitig selber zu kochen. Aber der Alltag zeigt halt einfach, dass wir auch immer wieder auf Fertigprodukte zurückgreifen müssen oder wollen. Und in dem Fall hilft uns einfach der Nutri-Score, schneller Produkte zu vergleichen und vielleicht dann einfach auch die günstigere Wahl zu treffen.
Trotzdem lernt man damit ja nicht nötigerweise mehr über Lebensmittel. Da klebt ein Etikett jetzt drauf und ich brauche mich mit Inhalten und Stoffen gar nicht mehr auseinanderzusetzen. Ich greife jetzt nur noch zur Packung. Ist es nicht auch so eine negative Erziehung, dass man Leuten das Wissen irgendwie vorenthält, weil da jetzt ein Etikett drauf klebt?
Also in Form dieses Labels sehe ich das jetzt nicht unbedingt. Wir haben ja auch ganz klar Studien, die aufzeigen, dass die Menschen bei dem Label dann tatsächlich auch die dunkelroten D und E gekennzeichneten Produkte eher im Regal lassen. Dass das aber dann dazu führt, dass noch mehr Fertigprodukte gekauft werden, da sind mir jetzt keine Untersuchungen bekannt und ich denke auch nicht, dass das in diese Richtung geht.
In unserer kleinen Umfrage hatte jemand bemerkt, also so eine Kritik am Nutri-Score, auf bestimmten Lebensmitteln ist er drauf, aber auf unverarbeiteten wie Ölen oder gesunden Fetten ist dann auch ein negativer Nutri-Score drauf. Wie verhält sich das? Können Sie das nochmal auseinanderdröseln für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Wo ist der Nutri-Score wirklich drauf und wo ist er nicht drauf oder wo macht er keinen Sinn?
Also das ist natürlich jetzt eine wahnsinnskomplexe Frage. Zunächst mal, es ist wirklich gedacht für verarbeitete Lebensmittel. Also für Monoprodukte macht es überhaupt keinen Sinn. Aber ich gebe dem Menschen da recht. Es ist tatsächlich so, dass der ein oder andere Anbieter seinen Zucker labelt, sein Olivenöl. Aber das hilft mir ja bei der Entscheidung nicht. Das heißt, im Prinzip wirklich nur für verarbeitete Lebensmittel.
Verarbeitete bedeutet jetzt Fertiggerichte oder auch sowas wie Marmeladen und andere Sachen, die in Dosen sind. Ich meine, welches Lebensmittel ist schon nicht verarbeitet im Supermarkt, ja, also außer Obst und Gemüse und Mehl vielleicht oder Zucker.
Genau, also es dreht sich nicht um Monoprodukte, sondern wirklich um verarbeitete Lebensmittel und da ist die Marmelade genauso wie der Fruchtjoghurt oder ja die Müsli-Mischung mit Nüssen und Rosinen dabei.
Gibt es denn Zahlen, Daten und Fakten, dass das funktioniert mit dem Nutri-Score, dass die Menschen eine in Anführungsstrichen gesündere Wahl treffen?
Ja, also da gibt es tatsächlich einige Studien. Ich muss dazu sagen, es ist ja eine freiwillige Kennzeichnung. Das heißt, es ist manchmal recht schwer, da auch Daten zu ziehen, weil die VerbraucherInnen ja vor Ort manchmal gar nicht die Möglichkeit haben, mit dem Nutri-Score wirklich auch eine Wahl zu treffen, weil einfach zu wenig Produkte gelabelt sind. Aber es hat sich auf jeden Fall gezeigt, dass der Nutri-Score ein sehr leicht verständliches System ist, allein schon durch diese Farbgebung. Und dass tatsächlich es auch so ist, dass Menschen, die Produkte nehmen, die verstärkt D und E gelabelt sind, ein höheres Krebsrisiko haben. Und eine Darmstädter Studie hat auch aufgezeigt, dass tatsächlich die Menschen diese schlecht gelabelten Produkte eher im Regal stehen lassen. Und das ist ja das, was wir im Prinzip wollen, ne? Dass man kein Studium braucht, kein Ökotrophologenstudium, um das alles so zu durchschauen, sondern dass man wirklich mit dieser Ampelkennzeichnung ganz schnell Entscheidungen treffen kann.
Warum ist der Nutri-Score denn freiwillig? Warum müssen da nicht alle mitmachen?
Ja, also die Lebensmittelkennzeichnung an sich ist ja eine EU-Verordnung. Das heißt, da müssen alle Länder zustimmen und das ist uns leider nicht gelungen. Da gab es viele Länder, die sich komplett gesträubt haben. Mhm. Und nachdem das BMEL, also das Bundesministerium, sich entschieden hat, das als freiwillige Kennzeichnung zu erlauben, ist dann doch die Industrie und auch die Händler mit ins Boot gekommen und viele wie Nestlé, aber auch Händler wie Rewe und Lidl labeln in der Zwischenzeit ihre Produkte. Und je mehr das natürlich tun, desto sinnvoller ist es, weil wir dann erst im Prinzip diesen Vergleich überhaupt durchführen können als VerbraucherInnen.
Das Bundesministerium war das Ernährungsministerium, also für Ernährung und Landwirtschaft. Die Frage, die ich jetzt habe, ist, zieht die Industrie da auch tatsächlich insofern mit, als dass sich die Rezepte verändern? Da gibt es ja auch schon seit langem Bestrebungen für Reformulierung, also neue Rezepte, andere Zutaten, weniger Salz, weniger Zucker. Klappt das denn nun vielleicht durch den Nutri-Score?
Ja, es ist tatsächlich dann eine Tendenz. Wir haben einen Marktcheck 2022 gemacht, die Verbraucherzentralen, und haben mal Produkte verglichen innerhalb eines Dreivierteljahres. Und da war zu circa 10% der Produkte, die tatsächlich von einer ungünstigen Bewertung auf eine etwas günstigere hinaufgerutscht sind, weil halt die Rezeptur sich dementsprechend geändert hat. Und ich hoffe, dass da einfach der Druck auch weiterhin so groß ist, dass viele Unternehmen doch nochmal so ihre Rezepturen durchdenken und mal schauen, ob sie ja es vielleicht doch ballaststoffreicher, zuckerärmer oder salzärmer gestalten können.
Vermutlich gibt es die Daten noch nicht, nach denen ich jetzt frage, aber es wäre tatsächlich interessant zu wissen, ob sich dann auch am Gesundheitszustand der Käufer oder am Gewicht, Übergewicht etwas ändert, also dass man auch den Effekt auf Gesundheit und Gewicht bei den Menschen merkt. Ja, also das wäre natürlich super spannend und vor allem für uns ein Argument, da noch ein bisschen mehr Druck aufzubauen. Aber ja, das wird sicherlich in den nächsten Jahren noch nicht möglich sein, weil halt einfach A, die Produkte noch deutlich mehr gelabelt werden müssen. Im Augenblick ist es ja in Deutschland ungefähr 40%. Und B, einfach auch das Wissen bei der Bevölkerung sein muss, dass es diese Ampelkennzeichnung überhaupt gibt. Also es steigert sich zwar von Jahr zu Jahr, aber es gibt immer noch einen Großteil, die einfach den Nutri-Score noch gar nie richtig bemerkt haben, sage ich mal.
Ja, Frau Krill, da muss ich Sie natürlich auch nochmal ganz persönlich fragen. Sie sind ja als Ökotrophologin sehr, sehr vorgebildet. Wie kaufen Sie denn ein? Wonach treffen Sie Ihre persönlichen Entscheidungen?
Naja, da darf ich jetzt natürlich nichts Falsches sagen. Aber nein, es ist tatsächlich so, dass ich sehr viel frisch koche. Natürlich nutze ich auch immer wieder Convenience Food, sag ich mal, indem ich die Schupfnudeln nicht immer selber mache, sondern einfach da mich unterstützen lasse von der Industrie. Aber immer so eine frische Komponente dabei habe. Und ja, ich glaube, das der Spaß am Essen, das ist vor allem auch ganz wichtig, dass man also hier jetzt nicht zu mathematisch rangeht, sondern einfach auch diese gesellschaftliche Komponente nicht zurückstellt.
Jetzt gibt es ja noch mehr Kriterien, nach denen Menschen einkaufen oder aussuchen wollen. Ökologie, also Klimalabel, Tierwohl, regional, Bio. Im Grunde genommen haben wir ja vielleicht auch eine Flut. Es gibt einige, die sind dabei nicht so einfach, nämlich der CO2, also Kohlendioxid-Fußabdruck. Hier erklärt uns kurz Bernd, was darunter zu verstehen ist.
Warum ist es so schwierig, den CO2-Fußabdruck von Lebensmitteln zu erfassen? Wohnen, Essen, Autofahren, all das erzeugt das klimaschädliche Gas Kohlendioxid, CO2. Der Anteil am CO2-Fußabdruck, der direkt mit unserer Ernährung zusammenhängt, liegt bei 15%. Er fällt damit fast gleich hoch aus wie der CO2-Fußabdruck für Flugreisen und Verkehr. Die Klimabilanz von Lebensmitteln aber genau zu berechnen, ist gar nicht so einfach. Weil man gute Daten braucht. Und das kostet. Vom Wasserverbrauch oder dem Düngemitteleinsatz auf dem Feld über Transport bis hin zur Lagerung oder der Kühlung im Supermarkt müssten für jedes Produkt in jedem einzelnen Betrieb genaue Daten erhoben werden. Und da reden wir nur von frischen, rohen Lebensmitteln. Bei verarbeiteten Lebensmitteln ist das nochmal schwieriger. Einheitliche Daten gibt es daher bisher noch nicht. Eine Dauerdiskussion.
Frau Krill, brauchen wir so ein Klimalabel? Der Lebensmittelmulti Nestlé will ja eines einführen und viele Menschen sind laut Umfragen für so ein Siegel zum Umweltfußabdruck.
Ja, also es ist tatsächlich so, dass VerbraucherInnen sich so eine verlässliche Informationsquelle wünschen, was den Klimaschutz angeht. Es ist nur so, dass halt die Voraussetzungen hier extrem schwierig sind, weil das, was momentan so auf dem Markt ist, sind ja alles meistens auf einzelne Unternehmen bezogen. Das heißt, eine Vergleichbarkeit ist überhaupt nicht da für die VerbraucherInnen. Und deswegen wäre es schon sinnvoll, wenn wir hier ähnlich wie beim Bio-Siegel auch ein staatliches Siegel eingeführt bekommen, wo auch wirklich das kontrolliert und geprüft wird und dieser ganze Label-Dschungel irgendwie ein Ende nimmt. Allerdings ist es, wie gesagt, nicht ganz so einfach, das so zu konzipieren, weil es sind ja noch weitere Faktoren, die ganz wichtig sind, wie zum Beispiel Pestizideinsatz, Tierwohl, Wasserverbrauch. Das ist ja nicht nur das CO2. Und dann muss ich ehrlich sagen, den Klimaschutz kann man natürlich auch nicht nur auf die VerbraucherInnen abwälzen und sagen, macht ihr mal. Da muss die Politik auch etwas tun, dass also hier einfach Leitlinien und Leitplanken geschaffen werden, dass auch in der Landwirtschaft einfach CO2 eingespart wird.
Kann man da nicht auch einiges zusammenfassen, zum Beispiel auf dem Etikett Nutri-Score, dieser Ampel von grün nach rot, auch dazu noch Klimainformationen, Umweltinformationen vergeben. Das plant zumindest Nestlé, soweit ich weiß. Also alles auf ein Etikett drauf. Wäre das sinnvoll?
Also ich bin auf jeden Fall für eine Vereinfachung. Das Beispiel von Nestlé war ja so, dass sie den Nutri-Score verwenden und einfach unten noch den CO2-Fußabdruck nennen in Form von wie viel CO2 entsteht bei diesem Produkt. Aber ich frage mich halt dann auch wiederum, wie viel VerbraucherInnen wissen denn wirklich, wie viel CO2 jetzt gravierend ist und welches vielleicht vernachlässigbar ist. Also ich glaube, auch da brauchen wir eine vereinfachte Darstellung, damit man halt beim schnellen Einkauf nicht wieder anfangen muss zu studieren.
Dann ist ja noch die Frage, was machen wir mit den losen Produkten? Also Gemüseregal, Bäckerei, Metzgerei, Wurstaufschnitt. Ja. Also wie wird sowas gelabelt oder gewichtet? Wie kann man sich da entscheiden? Gibt es da eine Lösung?
Also für lose Ware wird sicherlich der Nutri-Score nicht kommen, weil es einfach zu komplex ist, auch was die Berechnung angeht. Und bei frischer Ware wie Obst und Gemüse sehe ich den Sinn auch nicht unbedingt. Wir wollen ja, dass die VerbraucherInnen möglichst viel selbst kochen mit frischer Ware. Und da werden sicherlich keine Labels kommen.
Obwohl es da auch den Wunsch gibt, natürlich zu unterscheiden nach umweltfreundlichen Produkten, die nicht gerade eingeflogen werden oder wie auch immer mit Konservierungsstoffen behandelt sind oder besprüht werden und anderen, die natürlicher sind. Reicht da die Kennzeichnung Bio, nicht Bio oder regional und nicht regional?
Also beim Bio-Siegel habe ich ja wirklich den Vorteil, dass es sich um ein staatliches Siegel handelt. Das heißt, da habe ich wirklich ganz klar definierte Kriterien und Standards und weiß auch, dass es kontrolliert wird. Das ist auf jeden Fall eine gute Wahl. Nichtsdestotrotz ist natürlich dann schon auch fragwürdig, ob jetzt die Karotte aus Israel, die dann zwar bio angebaut ist, wirklich so sinnvoll ist für das Klima. Da entscheiden sich laut einigen Umfragen die VerbraucherInnen häufig eher für das regionale Produkt, weil sie einfach sagen, das ist ein Irrsinn, wenn jetzt hier Lebensmittel über den halben Globus transportiert werden.
Wer frisch kocht und frisch einkauft, ist ja weder auf Nutri-Score noch auf andere Labels angewiesen, sage ich jetzt mal, wenn er nach Regionalität entscheidet oder nach Bio. Sind denn die Leute, die frisch kochen, gesundheitlich auch aus dem Schneider? Hat man damit schon alles erreicht?
Naja, ich kann natürlich zu Hause auch viel Zucker verwenden, viel Salz oder ungünstige Fette. Aber es ist auf jeden Fall der richtige Weg. Man muss ja auch sehen, Essen ist ja nicht nur jetzt, um den Hunger zu stillen, sondern es hat ja auch eine gesellschaftliche Komponente. Auch gerade in der Familie ist es einfach so eine gemeinsame Mahlzeit ganz wichtig. Und wenn das dann nicht nur aus Fertigprodukten stammt, sondern mit einem gemeinsamen Kochevent, hat das sicherlich ja viele positive Effekte. Nicht nur, dass es vitalstoffreich ist.
Wird denn genügend gekocht in den Familien? Wie sind da so die Zahlen? Wie ist die Lage? Sind Sie damit zufrieden? Eigentlich hört man ja immer mehr, dass die Kochzeit zurückgeht und dass es diese Kochevents eben genau nicht gibt.
Das ist definitiv so. Also in Deutschland wird ungefähr 30 Minuten für die Hauptmahlzeit verwendet bei der Zubereitung. Wenn ich das jetzt mal vergleiche, in der Türkei sind Frauen 8 Stunden damit beschäftigt für die Essenszubereitung. Da ist der Einkauf auch mit dabei. Das sind natürlich Welten dazwischen, aber wir müssen natürlich schon auch sehen, durch die Berufstätigkeit der Frauen ist es auch nicht immer möglich, hier wirklich täglich zu kochen. Da gilt dann natürlich auch so ein bisschen, dass die Gesellschaft das aufheben muss, da zum Beispiel auch in der Mensa beziehungsweise in den Schulkantinen ausreichend frisch gekochtes Essen angeboten wird.
Wie viel Zeit sollte oder könnte man denn verwenden? Es ist ja, ob jetzt Frau oder Mann, nicht mehr möglich, dass eine Person einfach Vollzeit im Haushalt ist und kocht, ja, und die Familie verpflegt. Das geht oft auch finanziell nicht, zeitlich nicht. Was wäre denn da so eine Gerichtgröße? Wie sollte man das organisieren, damit man zu Hause frisch kochen kann und die Familie am Tisch sitzt?
Naja, prinzipiell ist es natürlich immer eine Frage auch der Priorität, ne? Viele sagen ja, ich habe gar keine Zeit, um frisch zu kochen, aber wenn ich dann wiederum sehe, dass wir 10 Stunden Medien konsumieren, dann wäre es natürlich die Überlegung, ob man nicht eine Stunde abknappern kann und damit das nutzen kann, um eine frische Mahlzeit zuzubereiten.
In der Familie, da ist ja auch der Vorteil, dass jede Familie ihre eigene Tradition begründen kann, ihre eigenen Geschmacksvorlieben entwickeln kann. Stichwort Geschmackserziehung. Also wer mit frisch gekochtem Essen aufgewachsen ist, kauft ja möglicherweise nicht so viele Fertigprodukte, weil die ihm einfach nicht schmecken oder weil sie anders schmecken. Was haben wir denn da für einen Zusammenhang mit besserer oder nicht so günstiger Ernährung?
Also prinzipiell, man kommt ja nicht auf die Welt mit irgendwelchen Geschmackspräferenzen. Das heißt, die Kinder müssen ja erstmal lernen, was gibt es da, und manchmal muss man es auch 2-3 Mal probieren. Das geht uns selbst als Erwachsene so, bevor man sagt, oh, das schmeckt mir. Und deswegen ist die Vielfältigkeit in der täglichen Ernährung eine der wichtigsten wichtigen Faktoren für die Kinder. Und man muss einfach auch sehen, dass zum Beispiel gerade was den Zucker angeht, die Süßschwelle man sich anerziehen kann. Das heißt, wenn ich sehr viel Süßes esse, dann ist die Süßschwelle sehr weit oben gesetzt, bis ich sage, nee, das ist mir zu süß, das mag ich nicht. Wenn ich also selber koche und das ja in der Hand habe, dass ich da einfach auch Zucker einsparen kann, dann kann ich einfach meinen Geschmack so prägen, dass mir auch weniger Zucker ausreicht.
Nun ist das ja eine Kritik an allerlei Ernährungsbemühungen und auch Siegeln der Regierung oder der staatlichen Politik gewesen. Und die Kritik, die die Industrie daran gerichtet hat, war genau diese. Da findet eine Geschmackserziehung statt. Man will uns von unseren Vorlieben wegbringen. Man möchte den Leuten den Genuss aberziehen. Diese Kritik kam ja auch sehr stark im Zusammenhang mit den Bemühungen, zum Beispiel weniger Zucker, weniger Salz in den Produkten zu haben. Und sie kam auch beim Nutri-Score. Also so ein bisschen diese Befürchtung, da wollen irgendwelche Vollkornideologen den Bürgern einen bestimmten Geschmack, ein Geschmacksbild aufdrängen.
Also so sehe ich das gar nicht, ehrlich gesagt, weil es ist ja nur eine Entscheidungshilfe. Das heißt ja nicht, dass ich hier irgendwie Druck aufbaue. Das ist so eine Art visuelles Nudging. Also Nudging bedeutet ja dahinstupsen. Das heißt, wir versuchen einfach die VerbraucherInnen aufzuzeigen, guck mal, das ist besser bewertet, probier's doch einfach mal. Und wie gesagt, mit diesem regelmäßigen Geschmacksvielfalt kann ich auch meinen Geschmack so hintrainieren, dass mir auch ja günstigere Lebensmittel einfach besser schmecken.
Nun gibt es ja seit langem auch diese Bestrebung, zum Beispiel Vollkorn nach vorne zu bringen, dass Menschen mehr Vollkornprodukte kaufen. Das ist auch in aller Munde. De facto ist aber Vollkornbrot nicht das beliebteste Brot. Und die Vollkornnudeln sind auch nicht die beliebtesten Nudeln. Also das klappt auch nicht so richtig. Was können Sie denn daran machen oder wollen Sie oder sollte man sagen? Richtigerweise, das sagt zum Beispiel die Industrie, das sagen auch andere kritische Geister, die sagen, lasst die Leute doch essen, was sie wollen. Hauptsache, sie halten ihr Gewicht und sind gesund.
Also wenn man sich mal die Ernährung vor 1000 Jahren anschaut, dann war die Ernährung prinzipiell ballaststoffreicher. Und diese vielen Zivilisationserkrankungen wie auch Darmkrebs kommen ja daher, weil wir einfach zu wenig Ballaststoffe aufnehmen. Das ist einfach auch bewiesen. Wir haben 30 Gramm am Tag als Empfehlung und circa 15 nehmen wir in Deutschland so im Durchschnitt auf. Die Ballaststoffe sind ja besonders wichtig auch für unser Mikroflora im Darm. Und natürlich, wenn ich ohne Vollkorn aufgewachsen bin, kann es schon sein, dass ich das hier ablehne. Aber ich muss ja jetzt auch nicht alles hundertprozentig in Vollkorn umwandeln, sondern kann nur anteilig vielleicht in meinen Kuchen etwas Vollkorn hineingeben. Und ich muss ehrlich gestehen, auch die Vollkornnudeln haben mir vor 20 Jahren wirklich nicht geschmeckt. Die waren also äußerst trocken und unansehnlich. In der Zwischenzeit ist der Industrie wirklich auch technologisch gelungen, das deutlich von der Geschmack und von der Haptik zu verbessern, dass ich allen einfach mal raten kann, probiert's doch nochmal aus.
Trotzdem die Frage, Vollkorn, also zum Beispiel in Frankreich wird wenig Vollkorn gegessen, in Italien traditionell wenig, also Vollkorn ist nicht wirklich die alleinige Lösung, um eine gesunde Darmflora zu entwickeln oder den Darm gesund zu erhalten. Das sollte man vielleicht doch auch nochmal wissen. Welche Möglichkeiten habe ich denn da, wenn ich wirklich kein Vollkorn mag?
Da bin ich ganz bei Ihnen. Es ist ja schon so, dass auch Obst und Gemüse Ballaststoffe liefern. Und der Anteil von Obst und Gemüse ist vor allem in Frankreich, Italien, also in den ganzen mediterranen Ländern sehr hoch. Und die können das natürlich auch dadurch abfangen. Und wie gesagt, wenn jemand komplett Vollkorn ablehnt, das vielleicht auch nicht verträgt, es gibt ja auch die Alternativen mit Hülsenfrüchten und mit Nüssen und mit Obst und Gemüse, seinen Ballaststoffbedarf einigermaßen abzudecken.
Das ist ja jetzt eine einfache Faustregel, danach kann man gehen. Was kann man denn noch machen? Was können Staat, Politik, Einrichtungen tun, um das Kochen zu Hause und auch die Geschmacksbildung ein bisschen zu befördern? Da gibt es ja, glaube ich, auch das Modell von neuen Schulfächern jetzt. Was ist da angedacht?
Ja, es ist tatsächlich so, dass in Bayern gerade im Koalitionsvertrag
das Schulfach Alltagskompetenz mit reingenommen werden soll, weil man einfach festgestellt haben, dass viele Informationen nicht mehr über die Eltern oder Großeltern weitergegeben werden, sodass da Defizite bei den jungen Menschen ist. Und das betrifft auch das Kochverhalten beziehungsweise die Lebensmittelauswahl. Und da ist schon auch die Schule gefordert. Aber natürlich ist es jetzt auch wichtig, dass das nicht nur theoretisch im Unterricht vermittelt wird, sondern auch ganz praktisch. Und das ist Kochunterricht, aber auch in den Kantinen, dass hier ausreichend gesunde und vitalstoffreiche Lebensmittel angeboten werden. Also das muss ein Rundumpaket werden. Reine Theorie hilft gar nicht bei der Ernährungsumstellung.
Kochen mit Kindern kostet ja viel Zeit. Also das ist ja tatsächlich auch eine Frage, kann die Schule das leisten, dass dann Kochunterricht und Mitmachkantine, Mitmachmensa, dass das alles in der Schule bereitgestellt wird, weil es in den Familien nicht mehr stattfindet. Ist das realistisch?
Das ist jetzt sicherlich eine Herausforderung, diesen Koalitionsvertrag dann auch wirklich praktisch umzusetzen. Aber dass dann eine Notwendigkeit da ist, ist offensichtlich in der Gesellschaft angekommen und da muss man schauen, wie das dann praktisch umgesetzt wird.
Ja, da haben wir von Ihnen, Frau Krehl, einen schönen Ausblick auf die Zukunft bekommen. In dieser Folge haben wir also gelernt, dass es ein leicht verständliches Label gibt, den Nutri-Score, mit dem ich innerhalb von bestimmten Produktgruppen die günstigeren Produkte von den vielleicht nicht ganz so günstigen unterscheiden kann. Wir haben auch eine Faustregel bekommen dafür, wie wir unseren Ballaststoffbedarf besser decken können. Und Sie haben uns daran erinnert, wie wichtig Geschmacksprägung und Geschmackserziehung in der Familie sind. Auch das Kochen zu Hause mit frischen Produkten. Damit sind wir am Ende dieser Folge. Herzlichen Dank, Frau Krehl, dass Sie bei uns waren.
Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Danke.
Wie immer gibt es für Sie wieder Links und Tipps zum Thema Einkaufen und Labels. In diesem Fall schauen Sie dazu gerne in die Informationen zu dieser Folge. Diese Staffel von 10 Folgen Mythos Mahlzeit ist damit beendet. Und ich hoffe, dass wir tatsächlich etwas aufhellen konnten, wie Ernährung und Gesundheit zusammenhängen, welche Tücken Studien haben, was von trendigen Ernährungsformen zu halten ist und wie man mit simplen Kniffen vorbeugen, gut für sich sorgen und sich richtig ernähren kann. Vielleicht haben wir Sie zu neuen Gedanken angeregt. Vielleicht achten Sie mehr auf Ihren Körper und Ihr Gewicht. Vielleicht probieren Sie mal was Neues aus. Mein Name ist Johanna Bayer und ich hoffe, Sie konnten aus Mythos Mahlzeit etwas mitnehmen. Jetzt also alles Gute, tschüss und genießen Sie Ihr Essen.